Eine großartige Versammlung. Ich habe viel über eure Veranstaltungen gehört. Ich freue mich, heute Morgen hier zu sein. Wir machen weiter an diesem Abschnitt. Mose, größte Gestalt im Alten Testament, größer als David, ganz gewaltiger Mann, was der erreicht hat, ein Volk 40 Jahre durch die Wüste zu führen, Israel zu befreien. In eurem Textplan sind zwei Kapitel überschlagen, die ich gerne mit einbeziehen will, weil sie zu dem Dramatischen gehören, was Mose war. Und das interessiert uns. Was macht eine Person stabil, dass sie etwas leisten kann? Das sind nicht die natürlichen Gaben, die man hat. Sondern bei Mose war es das, er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. In seinem Leben war das feste Vertrauen auf den lebendigen Gott. Diese Sicherheit, diese Gewissheit, und das hat bei ihm genauso geschwankt wie bei dir. Und deshalb lesen wir, wir fangen an bei 2. Mose 5, Vers 19. Ihr habt ja noch das letzte Mal gehört, wie Gott den Mose in diese Aufgabe hinein nötigt. Heute spielt das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen eine ganz große Rolle. Ich halte gar nichts davon. Leute mit einem Selbstvertrauen, mit einem großen Selbstvertrauen, das ist wie wenn ein Luftballon, aus dem man Luft rauslässt. Und dann ist plötzlich nichts mehr da. Dein Selbstvertrauen bricht ganz schnell ein. Und darum war es entscheidend, was Gott aus dem Leben des Mose macht und sagt, ich will dich zu etwas machen. Und das Entscheidende ist bei dir, was macht Gott aus deinem Leben? Nicht was, was du machst für ihn, das stimmt gar nicht. Was macht Gott aus deinem schwachen Leben? Aus deiner Mutlosigkeit, aus deinem angekränkelten Selbstvertrauen? Und dann sagt Gott, ich schicke dich, du gehst zum Pharao. Und jetzt lesen wir 5, 19 bis 6, 9. Er geht zum Pharao, Mose sagt, lass mein Volk gehen, das steht im Vers 2. Wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse, sagt der Pharao. Hau ab, ich will nichts von deinem Gott wissen. Ich weiß nichts von dem Herrn, will auch Israel nicht ziehen lassen. Vers 19, da sahen die Aufseher der Israeliten, dass es mit ihnen übel stand, weil man sagte, ihr sollt nichts ablassen von dem Tagwerk an Ziegeln. Überhaupt nichts hat der Mose erreicht. Er ist eingebrochen als der schlimmste Versager. Du, Gott hat ihn gesandt und dann bricht er ein und es wird alles eine Pleite. Kennst du das aus deinem Leben? Hast gewagt und es wird nichts. Und als sie von dem Pharao weggingen, begegneten sie Mose und Aaron, die da standen, auf sie warteten. Die kamen gerade zurück von der Audienz bei Pharao und die sprachen zu Mose und Aaron, der Herr richte seine Augen wider euch und strafe es, dass ihr uns in Verruf gebracht habt vor dem Pharao und seinen Großen. Ihr habt alles kaputt gemacht, ihr seid Versager, ihr waret die Falschen, ihr habt euren Auftrag nicht ausgerichtet, dabei hat ihn doch Gott gesandt. Und habt ihnen so das Schwert in ihre Hände gegeben, uns zu töten. Mose aber kam wieder zu dem Herrn. Mose hat mit Gott geredet wie mit einem Freund. Du, das ist das Größte. Sag, Herr, ich verstehe die Welt nicht mehr. Warum tust du so übel an diesem Volk? Herr, du machst die ganzen Sachen noch viel schlimmer, als sie schon sind. Warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt und du hast dein Volk nicht errettet. Da sprach der Herr zu Mose, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Es geht immer durch unsere Pleiten durch. Denn durch eine starke Hand gezwungen muss er sie ziehen lassen. Ja, er muss sie durch eine starke Hand gezwungen aus dem Lande treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr. Also das ist mir ein Lieblingstext in der Bibel. Lauter Farbstifte unterschrieben. Das ist das Wichtigste in deinem Leben. Und er sagt, ich bin der Herr. Wenn du nicht mehr weiter weißt, ich bin der Herr. Ich bin der Chef. Ich bin der Boss, ich mache alles. Vertraue dich mir an, und das war bei Mose das Große. Er hielt sie an den, den er nicht sah, als sehe ihn. Ich bin erschienen, Abraham, Isaac und Jakob, als der El Shaddai. Das steht in der Übersetzung, als allmächtige Gott. Als der Gott, der Genügen schafft. Was du nicht hinkriegst, kriegt er hin. Und das ist das größte Vertrauen in deinem Leben. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen geben will, das Land Kanaan, das Land, in dem sie Fremdlinge gewesen sind und so weiter. Vers 7, ich will euch annehmen zu meinem Volk, ich will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin. Euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und euch bringt in das Land, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es geben will. Abraham, Isaac und Jakob, das will ich euch zu eigen geben, ich der Herr. Und jetzt lesen wir weiter von 6, 28. Ihr müsst in Ruhe zu Hause mal lesen. Als der Herr mit Mose in Ägyptenland redete, sprach er zu ihm, ich bin der Herr. Sage dem Pharao, dem König von Ägypten, alles, was ich mit dir rede. Du, das sagt man ja auch bei uns immer, du sollst reden, von Jesus sollst du reden und Zeugnis geben von seinem Evangelium. Und du meinst, und bloß bei dir sei das so schwierig und glaubt das nicht. Es war bei dem Mose schon eine Pleite und ein totales Versagen. Und er antwortete vor dem Herrn, siehe, ich bin ungeschickt zum Reden. Da glauben manche, er hat einen Sprachfehler gehabt, glaube ich gar nicht. Er sagt, ich habe doch Lippen, die reden dauernd so einen Quatsch. Wie soll ich denn göttliche Dinge mit meinem Mund reden können? Ich kann doch gar kein Zeuge meines Herrn sein. Ich bin ungeschickt zum Reden. Ich habe unten hingeschrieben, mit unreinen Lippen, mit unbeschnittenen Lippen. Das ist wahrscheinlich die Bedeutung. Wie wird denn Pharao auf mich hören? Der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe dich zum Gott gesetzt, dem Pharao gegenüber. Du hast eine göttliche Autorität und vor der muss er selbst, der mächtigste Herrscher des alten Orient, muss zurückweichen. Und du musst wissen, was es ist, wenn Gott uns sendet und wenn Gott uns beauftragt. Darum geht's heute. Für den Pharao und Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein. Schönste Amt, das wir haben, Zeugen Gottes zu sein. In einer Welt, die sagt, es gibt ja gar keinen Gott. Du sollst alles reden, was ich dir gebieten werde. Aber Aaron, dein Bruder, soll es vor dem Pharao reden, damit er die Israeliten aus seinem Land ziehen lasse. Aber ich will das Herz des Pharao verhärten und viele Zeichen und Wunder tun in Ägyptenland. Und der Pharao wird nicht auf euch hören. Dann werde ich meine Hand auf Ägypten legen und durch große Gerichte meine Heerscharen, mein Volk aus Ägyptenland führen. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecken und die Israeliten aus ihrer Mitte wegführen werde. Mose und Aaron taten, wie ihnen der Herr geboten hat, denn Mose war 80 Jahre und Aaron 83 Jahre alt, als sie mit dem Pharao redeten. Also längst ein Alter, wo man aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist und trotzdem macht einen der Herr brauchbar. Und dann kommt eigentlich der Abschnitt, der heute dran wäre, wie Mose und Aaron zu den Zauberern gehen, zu den Wundertätern, die im Heidentum dort sind, diese Geisterbeschwörer. Und dort treten sie vor und der Pharao sagt, was könnt ihr eigentlich? Und dann machen sie etwas, das verstehen wir gar nicht mehr, dass der Stecken plötzlich zu einer Schlange wird. Da müsst ihr wissen, dass in diesen alten Völkern ja diese Schlangen, diese Drachen immer Symbole der ganzen Gottesmacht waren. Wir ahnen etwas bis heute zum Heidentum, beim Zauberkult, was alles da ist. Und das Tolle ist, dass nicht bloß der Stab des Mose, der hat es ja schon mal gemacht, diese Schlange wird die da vor Pharao, sondern der Aaron nimmt seinen Stab und auch der Stab Aarons wird zur Schlange. Es liegt gar nicht am Stab, sondern es liegt an dem Gott, der alles wirkt. Und es geht weiter zur ersten Plage, dass der Nil, der so wichtig ist für das fruchtbare Ägypten, dass der plötzlich ein Todesstrom wird. Und das ist ganz toll, da haben wir jetzt gar keine Zeit, dass die ganzen Plagen, das habt ihr nächsten Sonntag, die ganzen Plagen, die dort geschehen, die Naturkräfte, die man in Israel verehrt hat, zu Todesströmen werden, wie wir es heute in unserer Welt erleben. Das sind ja Ankündigungen, wie unsere Welt kaputt geht. Dort, wo eigentlich der Lebensstrom ist, der Nil, der wird plötzlich nicht mehr trinkbar und brauchbar. Und dann kommen die Frösche, die waren in Ägypten eigentlich, die die ganze Freude dieser Welt vergiftet haben. Das sind diese Bilder. Der Nil war ein Bild der Isis, der Gottheit, die die Ägypter angebetet haben. Warum ist die Geschichte für uns so wichtig? Der Paulus schreibt mal im Epheserbrief, Jesus hat uns errettet vom Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Als normale Menschen von unserer Geburt her leben wir in dieser Welt in einer sklavischen Gebundenheit, in einer Knechtschaft, gefangen, dass wir nicht tun können, was wir eigentlich wollen, sondern wir leben nach der Art dieser Welt. Und das Wunderbare, wenn Jesus Menschen ruft, ruft er sie, tritt in meine Nachfolge, ich will dein Herr sein, deines Lebens. Und die ganze Geschichte der Befreiung Israels aus Ägypten ist eine Geschichte, wie Jesus Herr seiner Gemeinde auch heute sein will. Er ruft seine Gemeinde mitten aus der Welt, aber dass sie anders lebt, andersartig als die Welt lebt, mit ganz anderen Gesetzen, nach dem Wort des Herrn, in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das ist die große Gefahr heute, ob wir einfach bloß Gemeinde heute sind in unserer Welt. Man unterscheidet uns kaum von den anderen Menschen, die leben nach ihren Gewohnheiten, die haben ihre Gesetze, ihre Regeln, nach denen sie leben. Bevor Jesus zu wirken anfing, kam es zu einer denkwürdigen Begegnung, Jesus und der Teufel. Und der Teufel tritt Jesus gegenüber und sagt Dinge, die sind unglaublich, und sagt, die ganze Welt gehört mir. Und Jesus sagt, er ist der Fürst der Welt. Diese Welt ist beherrscht von der Großmacht des Teufels. Die Leute lachen und sagen, gibt es einen Teufel? Sind die schon so altmodisch im Seele, dass sie den Teufel glauben? Dabei ist die ganze Welt bis hin zu deinem Innersten, deinem Herzen besetzt von der Macht der Finsternis. Bis Jesus dich frei macht und herausruft, erst dann merkst du irgendetwas von der Kraft des Satans in deinem Leben. Wenn du sagst, ich will nicht mehr nach seiner Pfeife tanzen. Ich will ihm gehorsam sein und will ihm folgen. Und das sieht man in der Geschichte Israels so, aus dieser Befreiung aus Ägypten, wie das schwierig war. Wie kann ich mich denn lösen von dieser Großmacht? Die Welt toleriert das gar nicht, dass da Christen anders leben als die Welt. Und es ist bis heute die größte Gefahr, wenn ihr mal die Christenheit anschaut, dass die Christenheit sich anpasst an die Welt und sich ihr gleichstellt. Es ist ja ganz erschütternd, wenn es einen Glaubensaufbruch gibt. Nach wenigen Jahren leben die Christen alle wieder in den Geleisen der Sünde und des Ungehorsams, sind Gott fern. Die Kirche entartet, wird voller Heidentum. Wie es ein paar wieder aufstehen sagen, lasst uns wieder Jesusgemeinde sein. In der Bibel gibt es ein tolles Wort dafür, das ist der dauernde Ehebruch. Da hat Hosea viel drüber geschrieben, im Neuen Testament bis hin zur Offenbarung, dass die Gläubigen mit der Welt sich vermählen, dass es zur Hurerei kommt, zur Bindung an die Welt. Und deshalb hat Gott so drüber geachtet, dass sein Volk sich löst von Ägypten. Also als ich mit meiner Frau durch Ägypten gereist bin, sind ja im Moment tolle Sparpreise, die man in Ägypten kriegt. Ich kann euch nur Mut machen. Schibo und was sie alles sind. Ja, ist gewaltig. Es hat sich eine tiefe Schwermut auf uns gelegt. Mir hat es vorher schon eine Familie gesagt, die auch zurückkam und sagt, du spürst heute noch diese ganzen dämonischen Mächte, die damals verehrt wurden in Ägypten. Isis und Osiris, diese Finsternismächte, die ganze Religion der Ägypter. Ein Totenkult, größtes Symbol, die Pyramiden waren Gräber. Da war keine Hoffnung des Lebens da. Das war eine Gebundenheit und der oberste Gott war der Pharao, der sich von niemand etwas sagen lässt, so wie wir es in unserer Welt erleben. Es gibt keinen Gott und der Mensch vergötzt sich selber. Er ist das Größte. Ich habe zu bestimmen, was gilt. Er kann sogar die Bibel umdeuten nach seiner Meinung. Und er sagt, das Größte ist, ein Mensch zu sein und ich darf meinen Verstand benutzen und ich sage heute, was gilt. Und man versperrt seine Ohren vor dem lebendigen Gott. Und in unserem Land ist das heute was ganz Großes. Wenn heute am Sonntagmorgen hier Leute da sind, sagen, ich will hören, was Gott mir sagen will. Und dann sagt Gott, stell dich nicht dieser Welt gleich, sondern du lebst, du bist das auserwählte Volk, das königliche Priestertum des lebendigen Gottes, der sich in Jesus geoffenbart hat in dieser Welt und der Rede durch das Wort der Bibel. Sei ganz mein oder lass es ganz sein. Und das ist ein kompromissloses Wort. Ich will dich führen ins Land der Verheißung. Und da kommt es zum Bruch mit den Mächtigen dieser Welt. Und das ist in unseren Tagen die Frage, ob sich die Gemeinde anpasst an die Welt. Ob sie sich gleichstellt. dass an so vielen Orten die Gemeinden todleer sind, das kommt davon her, weil sie sich der Welt gleichgestellt haben, weil sie dieses Wort des Lebens verschwiegen haben. Und das ist interessant, je mehr man sich der Welt gleichstellt, umso mehr verliert man. Man bewirkt nichts mehr. Aber man hat es leicht, man hat keinen Widerstand mehr. Und je mehr man sich sperrt und dem Wort von Jesus treu bleibt, umso mehr wird der Widerstand groß und die Feindschaft. Und das ist heute die große Not, dass man vergisst, wie die Gemeinde in der Welt sein soll. Und wenn man bloß das sucht, wie kriege ich mein Leben gut hin, wie kann ich fröhlich leben ohne Widerstand, und vergisst, dass die Gemeinde einen Märtyrerstand hat in der Welt. Die verfolgte Gemeinde weiß das. Und wir sind um Jesu willen Fremdkörper in der Welt. Wir werden gehasst von der Welt um der Botschaft von Jesus willen. Und wir sollen sein Kreuz tragen in der Welt. Aber darum werden wir auch den Einfluss haben, je größer und deutlicher wir das machen. Das ist ja interessant, wie heute gerade in Moslemgebieten der Welt, in Nordnigeria und wie in Iran und überall, die Jesusbotschaft auf einmal gehört wird, weil die Christen das leben im Gehorsam, in der Deutlichkeit. Und da haben wir ein Wort auch in die Welt, dass wir sagen können, wo sie falsch liegt, weil wir die Orientierung von Jesus haben. Und darum ist dieser Abschnitt für uns so wichtig, wie Gott seine Gemeinde führt aus der Knechtschaft dieser Welt. Und jetzt fangen wir an. Es ist schmerzlich, dass die Boten Gottes merken, wie wenig sie taugen. Ein Mose, er war ja der genialste von allen. Sein Leben ein Wunder. Wie er durch Zufall gerettet wird. Er hätte ja gar nicht leben dürfen nach der Verfolgungspolitik des Pharaos. Und dann wächst er auf am Hof, Adoptivsohn der Tochter Pharaos. Keiner hat so eine geniale Bildung erlebt wie Mose. Stephanus erwähnt das, Apostelgeschichte 7, in seiner letzten Rede vor der Steinigung sagt er, Mose war gebildet mit aller Kunst, akademischen Ausbildung der Ägypter, die damals waren, von der Eisenverhüttung über Architektur bis zur Diplomatensprache. Der Mose war der idealst begabteste, ausgebildeteste Mann der Welt. Ihr könnt euch keinen so vorstellen wie der Mose. Und als es um die Frage geht, wer vermittelt jetzt dem Pharao das Wort Gottes, da war keiner so begabt wie Mose. Ich komme aus dieser Umwelt, da bin ich ja groß geworden. Ich weiß, wie man Diplomatensprache spricht, ich weiß, wie man sich benehmen muss. Und er bricht ein und alles wird ganz schlimm. Weißt du, dass deine natürlichen Gaben für Gott gar nichts taugen? Es gibt ja so einen tollen Gabentest, ich halte gar nichts davon. Weil alle Erfahrungen gemacht haben, bei Gott nützen meine besten Redengaben gar nichts. Ja, wie denn dann? Entscheidend ist, was Gott in deinem Leben wirkt. Und darum muss Mose durch diese tiefe Demütigung durch. Als er bei Pharao war, was hat er denn erreicht? Dass Pharao nur die Fronlast, den Akkord noch höher schraubt. Und sie müssen sogar das Stroh noch sammeln für die Ziegel, die sie brennen. Und alles wird noch viel schlimmer. Und als sie die Treppen runterkommen vom Palast Pharaos, kommen ihre Brüder und sagen, bloß ihr nicht. Ihr seid die Allerschlimmsten und die Allerungeeignetsten. Wisst ihr das, dass das Jesus-Leute dauernd erleben, dass die eigenen Brüder sagen, du bist die größte Flasche. Anders geht's nie. Und wo Gott Leben geschaffen hat, ging es immer durch diese tiefe Demütigung hindurch. Und eine Gemeinde erlebt ganz, ganz tiefe Stunden auch, wo man da durch muss. Wer in der Gemeinde Verantwortung trägt und im Dienst steht, weiß das. Schlimmste bei mir war immer wieder, wenn man Straßenversammlungen gemacht hat. Mensch, ich bin doch kein Clown, ich kann doch nicht da auftreten. Es geht alles so schief. Und alles, was willst denn du Mose machen? Und Mose, der ja von Gott berufen war zu diesem Dienst, tritt vor Gott nochmal hin und sagt, lieber Gott, warum machst du denn, handelst du denn so übel? Du darfst mit Gott reden wie mit einem Freund. Du darfst ihm sagen, Herr, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich kann nicht mehr. Sende, wen du willst, aber mich nicht mehr. Weißt du, dass es im Jeremia so ging? Der sagt, am besten, ich wäre gar nie geboren. Aber ich bin meinen Prophetenamt so leid. Weißt du, die in der Gemeinde, die sagen, ich kann das und ich mache das, die sind die untauglichen Werkzeuge Gottes. Und dieser tiefe Frust von Mose, du, ich hätte ja gerne noch mehr Zeit darüber zu reden, das hat ja Elia durchgemacht, wo er sich am Ende in der Wüste unter den Busch gelegt hat und gesagt, ich möchte sterben. Weil er gemerkt hat, vor der Isebel erreiche ich gar nichts. Ich kann das nicht mehr hören, wenn man in der Jesusgemeinde dauernd Rezepte ausgibt und dauernd erzählt, da gibt es eine Methode, wie man das machen soll. Ich halte nichts von einer Methode als die gebeugten Knie und der Schrei zum Herrn, Herr, ich bin am Ende. Ich treffe heute ganz viele junge Prediger, die haben einen Burnout. Das ist doch ein Dauerzustand der Jesus-Leute, ein Burnout. Ich bin am Ende. Und du stehst an einem Abgrund, wo ich sage, ich stürze jetzt ab, was kannst du nur machen? Ich habe mir immer bloß auf meinen Schreibtisch ein Blatt Papier hingelegt und habe ein großes Verheißungswort gesagt, ich will mit dir sein. Das der lebendige Gott sagt, du, und ich habe dich erwählt um deiner Schwäche willen, nicht um deines Könnens willen, nicht um deiner Gaben willen. Mensch, was habe ich schon Leute getroffen, die sagen, ich sehe so gut aus und ich kann so gut Zeugnis geben, weil ich so gut aussehe. Da kannst du was lachen. Wenn ein Mose das wichtigste Werkzeug Gottes da unten durch muss und gemerkt hat, gar nichts geht, weißt du, dass noch nie ein Mensch in dieser Welt einen anderen hat zum Glauben bringen können? Es geht gar nicht. Es kann nur der Heilige Geist machen. Du kannst gar nicht. Jesus hat von dir nie verlangt, du sollst einen anderen zum Glauben überreden. Er hat gesagt, du sollst bezeugen. Und der Rest macht der Heilige Geist und der Herr selber. Der muss im Herzen die Türen auftun. Und wir müssen das wieder lernen. Herr, ich rechne mit dir. Und dann sagt ihm Gott dieses wunderbare Wort, Mose, du Mose, ich bin der Gott, der El Shaddai. Man weiß ja nicht richtig, was es heißt irgend sowas. Der Herr, der in der totalen Ohnmacht deines Lebens wirkt. Hast du ja schon mal erlebt, das sind die schönsten Stunden. Mensch, ich habe das erlebt, mit Jugendkreis angefangen und kam nicht mehr. Das sind Stunden, ich weiß, wie wir im Kirchengemeinderat zusammengesessen sind, der Herr Professor und der Herr Oberamtsrat, wir haben geweint. Über dem, was unter unseren Händen zerbrochen ist. Und wir haben am Ende gesagt, wir können es nur vor dem Herrn bringen. Ich war jetzt mit einer Gruppe zusammen von Russland, Deutschland, und gesagt, wie macht ihr das? Einige beteten, knien, da sagen die, wisst ihr, die älteren Brüder haben gesagt, ihr kommt auch noch in die Stunden, wo ihr alle auf den Knien liegt. Das wird es auch bei euch in eurer Gemeinschaft geben. Sag, Herr, jetzt bist du dran, jetzt können wir gar nichts mehr machen. Und dann fängt der Herr an und sagt, du wirst sehen, was ich jetzt an dem Pharao mache. Die Widerstände sind so enorm, die der Gemeinde entgegenschlagen. Das ist so wichtig, dass man dem Herz das Herz ausschüttet und einfach sagt, was ein Bekennen. Und dann hörst du den Ruf. Und so war es doch auch schon, als Mose am Sinai stand, barfuß, als Hirte. Und es gibt für die Ägypter keinen größeren Gräuel als ein Hirte. So tief hat Gott ihn gedemütigt. Er, der die beste akademische Ausbildung in Ägypten hatte, da steht er am Sinai, muss fliehen um sein Leben. Er hat ja einen KZ-Aufseher erschlagen. Er hat gedacht, das ist die beste Lösung. Nee, das ist nicht die Lösung Gottes. Und dann steht er da barfuß und sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Mose, ich rufe dich und ich will in deinem Leben etwas machen. Und das ist so toll, die ganze Botschaft des Evangeliums, bis hin zum Ruf von Jesus, von seinen Jüngern. Da siehst du sie alle nochmal da. Denn Petrus, der sagt, Herr Jesus, ich will mal für dich was tun, ich habe das Schwert an meiner Seite. Er sagt, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Jesus schafft sein Werk immer durch lauter Versager. Aber die ihm treu bleiben. Und dann fragt Jesus ihn, was hat er denn ihn gefragt? Hat er gesagt, bist du jetzt treu, bist du verlässlich? Das ist alles Quatsch. Hat ihm auch keinen Fragebogen mitgegeben mit lauter Auflagen. Hat was eins ihm mitgegeben, hast du mich lieb? Hast du Jesus lieb? Ich frage dich heute Morgen. Das Entscheidende am Leben, hast du Jesus über alles lieb? Dann kann Jesus in deinem Leben wirken. Ich habe auch heute Morgen ganz ein Packen von Dingen, die ich nicht mehr lösen kann. Ich bin heute Morgen mit einer Frau und mit einem Stück Verzweiflung hier. Aber ich weiß, Jesus will das allein machen, was ich nicht mehr machen kann. Und das ist in deinem Leben überhaupt nicht anders. Und das ist in jedem Christenleben nicht anders. Und du wirst die Herrlichkeit des Herrn erfahren. Über Pharao, über den Naturmächten, über der Kraft des Nils. Das ist überhaupt das größte Geheimnis Ägyptens, dass die ganze Fruchtbarkeit des Landes im Nil liegt. Und das kann, darüber kann Gott verfügen, er kann über dein Leben verfügen. Du hast eine unheilbare Krankheit. Du bist am Ende mühsam. Deine Familie ist zerbrochen. Deine Ehe ist am Scheitern. Jetzt wirst du erleben, was der Herr tun kann, wenn du auf ihn schaust und ihm vertraust. Und darum geht es bei dem Mose. In Rom steht ein Bild, das hat der Michelangelo gemacht, eine wunderbare ein Marmorstandwerk von Mose. Da steht er da als so ein Bodybuilding-Mensch. Das alte Zerrbild, weißt du, dass die, ist ja auch immer das, die Meinung, dass wir was ausstrahlen, denken wir immer was Fleischliches, wir strahlen nichts Fleischliches aus. Der Heilige Geist, der in deinem schwachen Leben wirkt. Und das ist das Geheimnis, ihr Jungen, wenn man ein bisschen drauf merkt, dass sogar Gott das noch den Alten gibt. Es ist gar keine Frage unserer körperlichen Kraft, sondern ein Geheimnis, dass er wirkt auf verborgene Weise und dass er verlorene Leute, versagende Leute in seinen Dienst nimmt. Darum hat er dich und mich gerufen. Und darum bleiben wir dabei und sind in seinem Dienst. Mose, ich bin der Herr. Und das Wort Herr ist das Allergrößte, der über alles bestimmt, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Du kannst das gar nie groß genug denken. Größer als Satan, größer als alle Widerstände. Der Herr ruft dich und will seinen Plan durchmachen. Es geht nicht um unsere Ziele. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und so steht nachher der Mose da am Roten Meer. Und da sind die Wasserfluten. Hinten kommt die Ägypter. Und das Volk schreit, Herr Mose, du hast uns auf den Holzweg geführt. Wir sind am Ende. Und was sagt Mose? Der Herr wird für euch streiten. Und ihr werdet still sein. Das schönste Wort. Und wie oft kannst du es erleben? Der Herr wird für euch streiten. Und so war es, als in der Wüste niemand zu essen hatten. Und die Leute quengelten. Und die Sorgen so groß waren. Und die Feinde kamen und kämpften. Und haben sie die Hände erhoben und haben dann die Arme gestützt von dem Mose, dem Aaron zum Beten. Herr, du kannst das allein tun. Und dann hat er gesagt, ich kann doch gar nicht reden. Der Herr hat immer nur Unbegabte gebraucht. Auf dem Höhepunkt der ganzen Kampagne, die alle Gemeinden erschüttert hat mit dem Begabtentest, habe ich immer gesagt, guck mal die Rechtsgottesgeschichte an. Warum hat Gott immer mit Unbegabten gearbeitet? Ich war ja 30 Jahre in der Hofaggerkirche. Der Ludwig Hofagger hat nur 3 Jahre gewirkt und hat keine 100 Predigten gehalten, hat unser Land so verändert wie kein Prediger. Der war körperlich so schwach, dass er jedes Mal einen Einlauf brauchte, aufs Klo gehen zu können. So körperlich schwach, ohne Mikrofon geredet und Württemberg geprägt. Und wenn er seine Predigten liest, war gar nicht viel drin, biblisch. Aber so zentriert, ich bin ein verlorener Mensch und er ist der Heiland. Wir hatten in der Missionsgröße gewirkt, die Gladys Elbert. Ein ganz kleines Persönchen, keine Mission hat sie ausgesandt. Da wurden Filme über sie gedreht. In der Welt die größten Einflüsse gehabt. Die Gladys Elbert, eine unbegabte Frau. Darum bist du berufen, soll Jesus will noch was aus deinem Leben machen. Da wo du bist, an deinem Platz. Er will dich zum Segen setzen, weil er in deinem Leben etwas tun will. Zweitens, der Herr lässt dich nicht los. Da war entscheidend, ich will mit dir sein. In unseren Tagen wird so viel von dem gesprochen, was Christen machen. Die Zeitschriften sind voll davon, es ist gar nicht wichtig, was Christen machen. Entscheidend, was Jesus tut. Es ist ein verborgenes Werk. Ein ganz verborgenes Werk. Ganz schlicht irgendwo. Ich habe in meinem Leben große Pläne gehabt. Ich wollte in die Mission gehen. Hat Gott vereitelt. Ich wollte Jugendpfarrer werden. Hat Gott vereitelt. Ich wollte Evangelist sein. Hat Gott vereitelt. Irgendwo im Schwarzwald war ich in der kleinen Flüchtlingsgemeinde ersten Pfarrer. Aber Gott hat was gemacht. Wahnsinnig. Es war oft, Christoph sitzt da hinten. Mensch, was haben wir da erlebt, als unser Jugendkreis begann? Bibelkreis. Nirgends weiter als die Bibel miteinander gegangen. Junge Leute kamen in Stuttgart. Auf einmal ist was geschehen, wenn Jesus was wirkt in deinem Leben, das ist so groß. Nun sollst du sehen, was ich tun werde. Wir haben ja so schöne Geschichten von dem George Müller in Bristol, das war ja so ein Mann des Glaubens. Georg Müller, der Brüderversammlung, hat ja 2000 Waisenkinder aufgenommen gehabt, ohne dass es irgendwie geordnet war mit den Finanzen. Und der Georg Müller war schon Beter. Und da heißt in der Biografie, weil er so schwach war, lehnte er sich ganz auf die Hand dessen, der durch die Schwachheit der Glaubenden wirkt. Ich wusste, ich kann es ja nicht. Und das waren die größten Taten, die vollbracht wurden. Anders ist noch nie was gelungen und anders ist noch nie was gelaufen. In deiner Arbeit und wo du stehst. Der Abraham war 99 Jahre alt und hat nichts erlebt von dem, was Gott ihm versprochen hat. Er hat gesagt, jetzt ist aus. 99 Jahre, muss man mal gucken in der Geschichte Abrahams. Und dann führt ihn Gott nochmal raus und sagt, guck auf den Stern. Siehst du die Sterne, kannst du sie zählen? So groß sollen deine Nachkommen sein. Und du weißt, wie das Gott erfüllt hat an den Nachkommen Abrahams im Volk Israel. Ist immer bei den Glaubenden nie anders gegangen. Wenn der Paulus einmal gesehen hätte, was aus seiner Evangelisationsarbeit rauskommt, hat er ja gar nicht gesehen. Der war ja jahrelang im Gefängnis unschuldig gesessen, hat kaum Erfolg gehabt, hatte Streitigkeiten in Gemeinden erlebt. Ist immer in der Gemeinde gewesen, von den ersten Tagen. Aber der Herr hat gewirkt. Nicht durch die Streitigkeiten, sondern am Rande. Und was ist da rausgekommen? Der Paulus hat in den wenigen Jahren seines Wirkens das Evangelium so verbreitet, dass es keine Stadt mehr gab im riesigen Römerreich, wo nicht das Evangelium von Jesus verkündigt wurde. Und das bei aller Verfolgung und Feindschaft. Weil Jesus größer ist als alles. Als ich in die Mission gehen wollte, haben unsere Kirchen gesagt, die ganzen Kirchen in Missionswerken haben den Betrieb eingestellt. Und damals war in Korntal ein amerikanischer Professor, der die Weltmission gekannt hat. Und der hat mir damals gesagt, die großen Jahrzehnte der Weltmission kommen erst noch. Das hat damals keiner geglaubt. Was in den letzten Jahren weltweit geschehen ist, Ausbreitung, in China, 180 Millionen, 200 Millionen gläubige Jesus-Leute, niemand für möglich an. Damals waren alle Kirchen geschlossen und verfolgt, die Christen. In Nordkorea, in Laos, in Kambodscha, in Innerzentralasien, das ist so unglaublich. Damals gab es in Kasachstan keinen einzigen, wir von Licht im Osten suchten einen Kasachen, wir haben keinen Gläubigen gefunden, der die Botschaft des Evangeliumsrundfunks lesen kann. Heute gibt es hunderte von Gemeinden, lauter Jesus-Leute dort, weil der Herr Großes wirkt in den letzten Jahren. Ich traf den Pastor von der iranischen Gemeinde in Ludwigsburg, und der kam gerade von Teheran zurück und sagt, jeden Monat bekehren sich 5000 Muslime in Teheran unter Khomeini, unter der Schreckensherrschaft Khomeini. 5000 Muslime, die sagt, da steht doch die Todesstrafe drauf. Und sagt, die sagen, es macht doch nichts, Jesus lebt. Ihr habt nichts Größeres als den Dienst für Jesus weiterzugeben. Und das ist nicht nur von deiner Treue und deiner Liebe zu Jesus abhängig. Und so war es schon bei Mose, wenn du mir folgst, lass doch den Pharao machen, was er will. Der kann wüten. Das ist doch nicht wichtig. Durch den Glauben heißt es im Hebräerbrief, das war das Entscheidende. Der Glaube ist nicht ein Vermuten, vor allem keine Kopfsache. Sondern ist die Krone des Glaubens ist die Liebe zu Jesus. Was Herr Jesus, nicht so, wir werden lieber auf Erden als du, der liebste Jesus, mein. Ich folge dir mit allem, was ich bin, und ich gebe mein Leben dir hin. Du wirst erfahren, dass ich der Herr bin, an dem nicht zu Schanden werden, die auf mich harren. Das ist so ein schönes Wort, Jesaja 49. Sollst du erfahren und wissen. Was Konfirmationswort meines Vaters, der hier in Kirchheim in die Schule ging, ins Gymnasium. Denke ich heute auch dran. Du wirst erfahren, dass ich da, mein Vater hat das erlebt. Ist nur 57 Jahre alt geworden. Durch die schwierige Zeit des Nationalsozialismus. Sein Leben, sein Amt verloren, alles. Aber er hat gesagt, mein Leben war reich gemacht durch Jesus. Ich habe was wirken dürfen. Hier in diesem Land hat die Berufsschulen aufgebaut. Du musst wissen, wo braucht mich der Herr in meinem Amt? Ganz egal, wo du bist. Jesus will durch dich sein. Und der Paulus sagt als Quintessenz seines Lebens, ich will immer mehr ihn, Jesus, erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und das ist nie etwas, was ich bin, sondern was der Herr durch schwache Leute tut und macht. Und noch das Letzte, die Vollmacht kommt allein von dem Herrn. Da sagt Gott zu diesem Mose, ich will dich zum Gott machen. Das ist fast ein Anstoß. Für diesen Heiden, der ja nichts sehen kann, als dass sich selbst vergötzen, dass er heute in unserem gottlosen Westen, so in den reichen Ländern des Westens, dass der Mensch sich selber vergötzt. Ich bin ohne Gott, toller Mann, ich mache alles. Ihr habt ja all die Wahlreden gehört, unsere großen Könner, die unsere Welt neu gestalten. Und du sollst denen zum Gott werden. Durch deine Botschaft setzt dich Gott für den anderen. Du sollst den lebendigen Gott verkünden und sein herrliches Evangelium. Und das ist das schönste Amt in dieser Welt. Der Zeugendienst für diesen anderen, auch wenn die anderen spotten und lachen darüber. Und der Mose hatte einen Mut, auch noch einmal vor den Pharao hinzutreten und ihm in ganzer Demut zu sagen, der Herr sagt dir und der Herr will das. Und die Ägypter wussten über die große Macht der Natur. Und das Tolle ist, dass Gott es einem Pharao gezeigt hat, indem er die ganze Natur zu einer schrecklichen Plage gemacht hat. Was mir in diesen Tagen so schwer ist, nach Fukushima, dass wir so deutlich spüren, dass die ganze Welt, die uns eine herrliche Gottesgabe seiner Schöpfung, uns unseren Händen kaputt geht. Das Schlimmste ist mir noch, dass die Politik es fertiggebracht hat, sogar in wenigen Jahren unseren Euro so zu ruinieren, dass man keinen Zinsen mehr dafür kriegt. Aber reden jetzt nicht über Politik. Die Welt, die sich selber kaputt geht, das ist ein Zeichen Gottes, dass da kein Bestand drin ist in allem, was sie machen. Glaubt ihr denn noch an Europa? Aber es wird das Welteinheitsreich des Antichristen kommen. Das steht ja alles in der Bibel drin. Und das ist so wichtig, dass du weißt, ich höre allein auf die Stimme meines Herrn. Und er soll seine Gemeinde in diesen schweren Tagen lösen aus der Knechtschaft, der Sünde und des Todes und der Gottlosigkeit und der Gottferne. Und der Mose hat nur diese Autorität, weil er mit Gott redet wie mit einem Freund. Hast du dieses permanente Gebetsleben? Hast du die Stille zu hören auf sein Wort? Du, kein Tag beginnt, stürmt nicht in den Tag hinein in deine Arbeit, ohne die Stille über dem Wort zu haben. Die Gebetsformen sind nicht wichtig, aber ich kann es nicht anders, als meine Knie zu beugen. Der Herr, ohne dich geht gar nichts. Kann ich nichts. Ohne dich kommt da heute in den Seelen nichts rüber. Wenn du nicht an den Herzen wirkst, nur du kannst es tun. Jetzt steht ein ganz hartes Wort da von der Verstockung. Und da wird natürlich in jedem Hauskreis darüber diskutiert, was ist mit der Verstockung los? Ist denn Gott so ungerecht? Na, ihr kennt dann die ganzen Sachen. Dann wird Calvin zitiert. Calvin hat ein paar Sachen gesagt, die sind ungeschickt. Mehr will ich gar nicht drüber sagen. Die Calvinisten haben das auch abgelehnt. Dass Gott auch zum Bösen verstocken kann. Gott kann alles, er ist Herr, natürlich kann er alles. Ihr müsst wissen, 6-mal hat Pharao sich selber verstockt. Und beim 7-mal hat Gott gesagt, so, jetzt ist es aus. Weißt du, dass es einen zu spät gibt, auch in deinem Leben? Und da wird mir schwer, wenn ich an meine Kinder und meine Enkel denke und die Verwandten und Freunde und die Leute, die ich besucht habe. Ich hatte einen Mann gehabt, einen Schlossermeister in Ludwig-Hofer Gemeinde. 30 Jahre lang habe ich mit ihm gerungen, nicht einmal aus dem Gottesdienst gekommen. War immer ganz nah davor. Es gibt einen zu spät. Und dann geht's gar nicht mehr, dass Gottes Wort durchdringt. Du kannst so verriegeln. Gibt's eine interessante Untersuchung für die, die ein bisschen in den Büchern schaffen wollen. Roger Libby hat da im Internet, sagen wir mal online, tolle Sachen dazu geschrieben, dass die Ägypter beim Totenkult wussten, sie müssen es beim Gericht bekennen, aber die Ägypter glaubten, sie kommen nicht durchs Gericht mit der Wahrheit. Und darum haben sie ihre Herzen verstockt, damit die Götter gar nicht merken ihre Sünde. So haben sie versucht, sich am Gericht Gottes vorbeizumogen. Und mit dem Skarabäus haben sie die Toten bezaubert. Sieht man aus den Ausgrabungen. Also Roger Libby guckt zu dem Kapitel im Sermon Online drin. Tolle Aussagen für den, der sich tief in der Bibel beschäftigt. Bis ins Letzte hinein. Du kannst dich betrügen, sag ich, bin schon recht. Und da steht im Psalm 95, dass das Volk Israel auf dem Wüstenzug was anderes erlebt hat. Hebräerbrief nimmt wieder auf. Heute, da ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das ist ganz furchtbar, wenn wir ein verstocktes Herz haben und sagen, ich will das selber durchstehen. Du schaffst das auch mit der Schuld deines Lebens, auch mit den krummen Dingen, die dich von der kommenden Woche belasten. War so schön, dass wir es am Anfang gehabt haben. Bring das vor Jesus. Auch wenn ihr Dinge habt in der Gemeinschaft, wisst ihr, dass euer Gemeindeleben belastet ist, wenn ihr es vor Jesus bringt und einfach Vergebung empfängt und sagt, Herr, es tut mir leid. Die ganze ostafrikanische Bewegung hat gewusst, nur wenn die Sünden an der Gemeinschaft vergeben sind, kann wieder Neues wachsen. Und das ist so groß. Jetzt, was wir wissen müssen, wenn ich das ins Licht von Jesus bringe, 1. Johannesbrief, so wie unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Bei keinem Menschen gibt's das, nur bei Jesus. Wenn du es in sein Licht bringst, ist alles weggetan. Da können die Menschen nur reden, sagen, ich weiß nicht, was das für einer ist, es hat keinen Wert. Jesus hat es gelöscht. In unserem Bibelkreis in der Justizvollzugsanstalt Heimstatt, daneben der Autobahn an der Ausfahrt dran, man sieht, dass das Gebäude sind alle in den Wälzen, und nur die Antenne sieht man rausragen aus den Bäumen. Da haben wir gelesen, die Geschichte vom dem Gelähmten, den sie durchs Dach runterlassen, wo Jesus sagt, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Und sagt einer, gibt's doch nicht, musst doch auch meine Schuld tragen. Und ich wusste, der hat noch viele Jahre abzusitzen. Und seine Frau, das ist das Schlimmste für unsere Inhaftierten. Meine Frau guckt nicht mehr nach mir. Die hat einen anderen Mann. Und meine Kinder wollen nichts mehr von mir wissen. Und dann darf ich sagen, du, ich bin nicht besser als du. Aber Jesus hat mir alle meine Schuld vergeben und er ist mein bester Freund. Und ich bin gerecht geworden aus Gnade und Vergebung. Das ist eine Botschaft. Heute, so er seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das Schreckliche beim Pharao ist, dass er sein Herz verstockt hat. Und ganz furchtbar, wenn wir jetzt über die Geheimnisse diskutieren, ist Gott ungerecht, dass der Pharao sich nicht bekehren hat. Er konnte sich doch bekehren. Und viele Menschen haben das gehört. Das ist das Gericht Gottes. Das ist ein Bußruf an uns, an die Gemeinde. Und da, wo ich auf die Stimme Gottes höre, da sind selbst die dämonischen Mächte kraftlos. Die Drachen und die Isis und der Osiris und wie die alle in Ägypten heißen, sind alle machtlos. Wenn du doch die Stunde erkennst, da du heimgesucht wirst, sagt Gott zu Israel, warum hast du es nicht gemerkt? Er will doch in deinem Leben Heil schaffen. Und wir haben eine ganz große Ankündigung, Ägypten hätte doch Heil widerfahren sollen, wenn sie sich geöffnet hätten für dieses Lebenswort, das der Mose bringt. Und das ist heute so wichtig, dass wir das entdecken. Selbst im Volk Israel war etwas übrig geblieben, das nochmal für die Bibelkenner, Jannes und Jambres auf dem Wüstenzug, was haben die gemacht? Die haben mit solchen okkulten ägyptischen Praktiken Zauberei getrieben, die hat Gott vertilgt. Und da heißt es im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, seid nicht wie Jannes und Jambres. In der Gemeinde Jesus gibt es auch noch Leute, die mit krummen Dingen und falschen Dingen zaubern wollen, statt sich dem Gott in die Arme zu werfen und die Wahrheit zu bekennen, ihr Überleben. Liebe Freunde, es ist doch nur eins in unserem Leben, dass wir einen Gott haben, der uns rechtfertigt, der uns mit seiner Liebe umgibt, der uns lösen will aus dieser Verklammerung mit einer sündigen Welt, aus der Knechtschaft der Sünde herausführen will, in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes hinein. Und darum ist diese Botschaft so wichtig. Und wie der Mose diese Botschaft hat und weitersagen darf, du bist berufen, diese Botschaft, dieses herrliche Evangelium in der Welt weiterzusagen. Wer es hören will und hören kann, soll es hören. Und ihr habt einen Segensauftrag hier in Kirchheim, diese Lebensbotschaft zu verkünden. Ich kann nur wünschen, dass viele sich gründlich bekehren und sagen, ich will allein diesem Herrn folgen und mit ihm ziehen. Und ich möchte ihm nachfolgen. Und wer von euch diese Entscheidung noch nicht gefällt hat, soll sie heute fällen. Ich will allein mit diesem Herrn ziehen, der das Leben gibt, ins verheißene Land, dessen Nähe ich überwältigen erfahren kann. Und dann ist so groß, wie das durch den ganzen Wüsten zugeht, da ist die Gegenwart Gottes in der Wolkensäule und bei Nacht in der Feuersäule. Du brauchst gar kein sichtbares Zeichen. Und dann tritt der Mose auf den Sinai. Die eine Teil der Gemeinde fällt ab und baut ein goldenes Kalb. Schrecklich. Und der Mose steht da und sagt, Herr, ich will deine Barmherzigkeit fassen. Größeres kannst du nie finden, als dass Gott dir seine ganze Barmherzigkeit schenkt. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, hab vielen Dank, dass du nicht mehr von uns willst, als dass wir deinen Ruf hören, dass du etwas aus dem Schrott unseres Lebens machen willst. Und dass du deinen Namen hineinschreiben willst in unser Herz, wo so viel dunkle und wüste Dinge sind. Böse Worte, schlimme Gedanken, unreine Dinge. Du willst uns reinigen und heiligen. Das ist so groß. Und wir dürfen deine Macht erfahren, dass du der Sieger bist. Wir können uns nur dir anvertrauen und dir nachfolgen. Ganz herzlichen Dank, was du auch hier getan hast in vielen Jahren in dieser Gemeinschaft. Und du hast noch ganz Großes vor, wir sind so sicher, dass du das tun wirst und willst. Wir wollen uns ganz neu dir verschreiben und ganz neu dein Wort hören. Und das ganz neu begreifen, dass es nur um die eine Sache geht. Du und wir, in diesem kurzen Leben, was du draus machen willst zu deiner Ehre.